Free FM.
Im Interview haben wir nun Sarah Händel zur Demonstration gegen CETA und TTIP am Samstag in Stuttgart. Sarah, du bist Vorstandsmitglied des Mehr Demokratie e.V. in Stuttgart. Ihr kämpft für die Interessen und für mehr Mitsprache der Bürger in Deutschland. Zudem haltet ihr über das aktuelle Geschehen in der Politik auf dem Laufenden. Und brandaktuell ist ja nun gerade das geplante Handelsabkommen CETA und TTIP. Die Kürzel stehen für Comprehensive Economic and Trade Agreements sowie Transatlantic Trade and Investment Partnership. Wie schon erwähnt, geht es dabei um den weltweiten Handel. Einmal zwischen Kanada und der EU und zum anderen zwischen den USA und der EU. Inzwischen sind die beiden Kürzel des Öfteren durch die Bevölkerung als auch durch die Medien gerauscht, aber viele wissen immer noch nicht genau, was das eigentlich ist. Könntest du uns kurz erklären, was bei CETA TTIP geplant ist?
Ja, sehr gerne. Also das sind, wie du schon gesagt hast, Freihandelsabkommen. Es sind aber Abkommen einer neuen Generation, so sagt man das. Das heißt, die wollen nicht nur die Zölle senken zwischen unseren zwei Wirtschaftsräumen, sondern sie wollen weit darüber hinausgehen. Sie wollen eigentlich in unsere demokratische Gestaltungsmacht eingreifen und festlegen, dass die Wettbewerbsfreiheit immer das höchste Gut in unserer Gesellschaft ist. Und das wirkt sich eben unserer Meinung nach sehr schlecht darauf aus, dass eben unsere Parlamente und unsere gewählten Parlamentarier eigentlich Freiheit brauchen, um unsere Gesellschaft nach den Vorstellungen der Bürger zu gestalten. Und da spielen eben Themen wie nachhaltige Wirtschaft, nachhaltiges Wachstum und auch soziale Gerechtigkeit eine große Rolle. Und genau diese Ziele können wir halt schlechter verfolgen, wenn wir Abkommen haben wie TTIP und CETA, die uns vorschreiben, dass der Gewinn der Großkonzerne und die Wettbewerbsfreiheit einfach das Allerwichtigste überall sein müssen.
Wie demokratisch würdest du CETA und TTIP denn bewerten?
Ja, also wenn man Schulnoten vergibt, dann würde ich da eine glatte 6 aussprechen, weil es ist eben nicht nur so gewesen, dass diese Abkommen, und CETA ist ja jetzt schon fertig ausverhandelt, sehr intransparent verhandelt wurden. Es wurde die Öffentlichkeit nicht beteiligt, es wurden aber auch unsere gewählten Parlamentarier im Bundestag so gut wie nicht beteiligt. Und das ist die eine Sache, dass es sehr intransparent und hinter verschlossenen Türen verhandelt wird, obwohl es ein sehr, sehr grundsätzliches Abkommen ist, was unsere Gesellschaft über Jahrzehnte prägen wird und aus dem wir auch schlecht wieder aussteigen können. Und das andere ist eben die Inhalte, die da verhandelt wurden. Also das ist einfach demokratieschädlich, wenn man solche Investor-Staat-Schiedsgerichte vereinbart, die eben danach in der Lage sind, gegen demokratisch getroffene Entscheidungen zu klagen, wenn ihre Gewinne geschmälert werden. Also das halten wir alles für sehr demokratiefeindlich und wir glauben eben, dass dadurch auch der Politikfrust, den wir immer stärker sehen in Deutschland und auch in vielen anderen EU-Ländern, stark angeheizt wird, wenn so mit den Menschen umgegangen wird.
Welche Auswirkungen hat das denn auf jeden Einzelnen?
Ja, also erstmal ganz direkt keine. Also wir werden nicht am Tag danach, wenn CETA unterschrieben wurde, irgendwie merken, dass alles anders ist. Wir werden aber, wenn wir uns zum Beispiel 5 Jahre später dann eigentlich umschauen und uns fragen, okay, wir wollten eigentlich mehr Klimaschutz, wir wollten mehr soziale Gerechtigkeit, dann werden wir merken, dass wir einfach sehr schlecht vorankommen mit diesen Themen, weil überall kleine versteckte Hürden eingebaut worden sind, an denen solche Ziele, die Umsetzung solcher Ziele einfach scheitern werden. Und das Gefährliche daran ist, dass sie eben im Geheimen scheitern werden. Das heißt, wir werden das gar nicht mitkriegen. Wir werden nur am Ende eben sehen, wir sind nicht weitergekommen, obwohl wir eigentlich als Gesellschaft alle gemeinsam uns auf diesen Weg machen wollten. Und wirklich ganz konkret betreffen wird es uns, glaube ich, als Bürgerinnen und Bürger am direktesten durch die Lebensmittelstandards, weil es bei diesen Abkommen sehr viel auch um Lebensmittelimporte und Exporte geht und wir da einfach wissen, dass die USA und Kanada ganz andere Standards an Lebensmittelqualität setzen als wir in Europa und dass, wenn diese Abkommen kommen, wir als Verbraucher einfach viel weniger Chance haben zu wissen, was gute Lebensmittel sind, weil wir es nicht mehr richtig unterscheiden können und wirklich auch die Gefahr droht, dass genmanipulierte Lebensmittel, dass hormonbehandelte Lebensmittel und einfach nach niedrigeren Standards produzierten Lebensmittel verstärkt auf unsere Märkte auch gelangen.
Das ist natürlich auch ein ganz großer Nachteil für die lokalen Lebensmittelhersteller in unserer Gegend. Wer ist denn zum Großteil daran interessiert, die Abkommen durchzusetzen?
Ja, man muss eben sagen, das sind die großen Lobbyverbände, die schon seit Jahren eigentlich auf EU-Ebene versuchen, solche Handelsabkommen voranzutreiben. Das liegt vor allem daran, dass eben die Welthandelsorganisation es nicht mehr schafft, mit allen Staaten gemeinsam diesen Liberalisierungsweg immer weiter zu gehen, sodass man halt versucht hat, jetzt immer auf bilateraler Ebene, also zwischen zwei Einheiten, wenigstens voranzukommen. Und das sind die großen Lobbyverbände, ja, die für die Banken stehen, die für die Pharmakonzerne stehen, aber eben auch ganz stark im Bereich Agroindustrie, eben Lebensmittelproduzenten, die hier verstärkt auf den europäischen Markt kommen wollen, um ihre Produkte, die oft sehr viel billiger sind, weil sie eben in sehr viel größeren Mengen produziert werden, hier auf den Markt zu bringen.
Nochmal kurz, welche expliziten Nachteile gibt es und welche sind denn die gravierendsten?
Ja, also ich würde tatsächlich sagen, dass es eine große Gefahr ist, dass eben unser Vorsorgeprinzip in der EU zu Fall gebracht wird langfristig. Und wir haben eben das Prinzip in der EU, dass wir alles Gefährliche, was für die Bürgerinnen und Bürger gefährlich sein könnte, also, und da geht es nicht nur um Lebensmittel, sondern auch um Medizin oder um sozusagen Bausubstanzen oder alles, was man sich so vorstellen kann, dass wir da eben Vorsorgeprinzip haben, was bedeutet, Dinge dürfen erst auf den, wenn sie sozusagen, wenn man noch nicht weiß, was ihre Auswirkungen sind, erstmal nicht auf den Markt gebracht werden, so dass man zur Sicherheit erstmal sagt, nee, vielleicht ist es doch schädlich, wir lassen es erstmal nicht zu. Und in der USA ist es ganz andersrum, da werden alle Dinge sehr schnell zugelassen und erst wenn man dann eben merkt, oh, das hat ja doch wirklich schädliche Auswirkungen und Leute kommen schon zu Schaden, erst dann kann man es wieder verbieten. Und das ist wirklich eine sehr grundsätzliche Frage, wie gehen wir mit den Menschen um, machen wir die Menschen zu Experimentierhamstern oder sagen wir, der Schutz der Menschen und der Umwelt geht eben vor und deswegen verbieten wir vielleicht auch mal einen Stoff zu viel.
Gibt es denn überhaupt Vorteile für den Normalbürger oder ist es eher so, dass nur die Konzerne und Lobbys Vorteile daran hätten?
Ja, also uns wird gesagt, auch der normale Bürger hätte ja Vorteile. Es würde sich ja das Angebot vervielfältigen und außerdem würde natürlich durch mehr Wettbewerb würden die Preise sinken. Aber das sind wirklich, wenn man näher hinschaut, leere Versprechungen und auch Versprechungen, die unseren Bedürfnissen gar nicht entsprechen. Weil ich frage mich wirklich, wer eigentlich das Bedürfnis hat, neben der 20. Joghurtsorte noch die 30. zur Auswahl zu haben. Und auch was die Preise angeht von vielen Produkten, Lebensmittel sind in Deutschland zum Beispiel schon eigentlich viel, viel zu billig. Ja, also, dass wir so billige Lebensmittel herstellen, liegt auch daran, dass wir auch noch zu schlechte Verbraucherschutz- und Tierschutzstandards haben. Das ist dann natürlich einfach sozusagen, jetzt habe ich den Faden verloren. Tut mir leid.
Das macht gar nichts. Also mir persönlich erscheint CETA und TTIP eher wie ein Knebelvertrag, aus dem man nicht mehr so leicht herauskommt, sobald er einmal beschlossene Sache ist. Siehst du das ähnlich?
Ja, auf jeden Fall. Also das ist tatsächlich so, dass wenn diese Abkommen einmal verabschiedet sind, wir nur noch alle gemeinsam, also alle 28 EU-Länder und auch Kanada und auch die USA eben zustimmen müssten, wenn man Aspekte dieser Abkommen wieder ändern wollen würde. Also wenn man zum Beispiel merkt, dass bestimmte Dinge eben doch sehr schädliche Folgen haben, kann man sie sehr schwer wieder ändern. Man kann allerdings als Land schon aus diesen Abkommen auch wieder austreten. Das ist natürlich aber mit großen Risiken dann behaftet, wenn man sich als Einzelner dann rauslöst aus so einem System. Und meistens haben die Politiker davor sehr großen Respekt. Deswegen sagen wir eigentlich, man müsste zumindest sowas einbauen, wie dass nach 5 Jahren evaluiert wird, wie sich diese Verträge auswirken und dass man dann nochmal gemeinsam die demokratische Chance hat zu sagen, so soll es nicht weitergehen und hier müssen wir auf jeden Fall nachbessern.
Der Pharmakonzern Bayer hat den US-Saatguthersteller Monsanto gekauft in Höhe von rund 59 Millionen Euro, die seither größte Firmenübernahme. Ist der Zeitpunkt Zufall oder siehst du da irgendwelche Zusammenhänge mit den geplanten Handelsabkommen?
Ja, das ist natürlich etwas auffällig, dass das genau jetzt passiert. Ich weiß aber nicht, ob das sozusagen da einen ganz großen Unterschied macht, weil diese ganzen Riesenkonzerne, die sind sowieso schon internationalisiert, die haben überall ihre Tochterfirmen, die sind auch gar nicht angewiesen auf solche Freihandelsabkommen, weil die sowieso schon sozusagen nicht mehr lokal verfestigt sind. Ich muss einfach sagen, dass diese Übernahme nichts Gutes verheißen kann. Monsanto ist einer der gefährlichsten Konzerne, die gerade für die Saatgutvielfalt und für nachhaltige und faire Landwirtschaft eine ganz, ganz negative Rolle gespielt hat. Ich persönlich bin überrascht, dass eine Firma wie Bayer überhaupt dieses Risiko auf sich nimmt, eine Organisation zu kaufen, die auch so viel Negativ-Publicity auf sich zieht. Zu Recht.
Ja, zu Recht. Okay, kommen wir mal zu den Demonstrationen. Letztes Jahr im Oktober fand die erste Demonstration dagegen statt, also gegen TTIP und CETA. Das war in Berlin. Es haben 250.000 Menschen daran teilgenommen und dieses Jahr, genauer gesagt diesen Samstag, den 17. September, sind es 7 an der Zahl in ganz Deutschland. In welchen Städten finden die Demos denn statt?
Ja, genau. Also wir haben uns dieses neue Konzept ausgedacht, nachdem wir eben gemeinsam in Berlin demonstriert haben, haben wir gesagt, okay, wir brauchen natürlich nochmal eine richtig starke, noch größere Demonstration. Aber wir wollen es eben allen Bürgerinnen und Bürgern ermöglichen, an dieser teilzunehmen und eben nicht teilweise dann Anreisestrecken von über 5 oder 6 Stunden zu haben. Und deswegen haben wir 7 Städte ausgewählt, die über ganz Deutschland verteilt sind. Das sind Berlin, Hamburg, Leipzig, Köln, Frankfurt und München und eben auch Stuttgart für Baden-Württemberg. Und eben dadurch, dass es 7 verschiedene Orte sind, haben alle Bürgerinnen und Bürger die Möglichkeit teilzunehmen und eben auch mit an dem Zeichen zu wirken, dass wir am Samstagmorgen gemeinsam an alle politischen Parteivertreter senden wollen, nämlich dass wir TTIP und CETA so nicht möchten, wie sie gerade geplant sind.
Und um wie viel Uhr geht's denn los?
Es geht um 12 Uhr vor dem Stuttgarter Hauptbahnhof los mit der Auftaktkundgebung. Wir raten allerdings allen, weil wir doch damit rechnen, dass es sehr, sehr voll wird, vielleicht schon etwas früher anzureisen. Es bietet sich ja an, mit Bus und Bahn zu kommen, weil man dann direkt im Hauptbahnhof ankommt. Genau, aber damit man rechtzeitig da ist und noch einen guten Platz hat, vielleicht etwas früher kommen.
Wie sieht der Ablauf der Demo denn aus? Also wo laufen die Demonstranten zum Beispiel lang und was erwartet sie dort noch?
Also nach der Auftaktkundgebung, die ungefähr eine Stunde dauern wird, natürlich auch mit musikalischer und sogar auch satirischer Begleitung, geht es los auf den Demozug. Der wird die Theodor-Heuss-Straße entlang gehen, dann über die Stadtmitte auf die Stadtautobahn und dann wieder zurück zum Bahnhof. Weil wir so viele Menschen sind, es werden ja in Stuttgart 20.000 bis 30.000 Menschen erwartet, wird der Demozug 1,5 bis 2 Stunden dauern, kommt dann wieder am Hauptbahnhof an und dort gibt es dann nochmal eine fulminante Abschlusskundgebung, wo wir wirklich als ganz besondere Rednerin auch die kanadische Menschenrechts- und Politikaktivistin Maud Barlow eingeladen haben, die extra aus Kanada eben morgen kommt und auf dieser Demo auch über den Widerstand in Kanada gegen dieses CETA-Abkommen berichten wird.
Inwieweit bist du an der Organisation der Demo in Stuttgart beteiligt? Also was liegt alles in deiner Hand? Was wird von dir organisiert?
Ja, also wir waren ein Trägerkreis aus 17 verschiedenen gesellschaftlichen Institutionen, die wirklich alle gemeinsam diese Demo vorbereitet haben. Aber genau, mehr Demokratie war schon ein wichtiger Teil davon. Wir haben auch am Montag gemeinsam mit noch 3 anderen Organisationen die Pressekonferenz dazu gemacht. Und ja, das geht dann aber natürlich arbeitsteilig vonstatten. Jeder übernimmt dann verschiedene Aufgaben. Und ich habe ja auch das Glück, dass ich eben auch einen Redeplatz bekommen habe und auch auf der Demo sprechen kann. Und danach bin ich hauptsächlich auch damit beschäftigt, unseren Mehr-Demokratie-Blog für den Demozug zu organisieren, weil uns ja etwas hervorhebt, dass wir unbedingt diese Abkommen stoppen wollen, aber dass wir auch gleichzeitig sagen, es reicht nicht, uns jetzt gegen diese Abkommen auszusprechen, sondern wir müssen auch vorankommen, wir müssen auch uns mehr demokratische Mitspracherechte erkämpfen, weil sonst wird in 2, 3 Jahren gleich das nächste TTIP und das nächste CETA um die Ecke kommen. Und deswegen kämpfen wir schon seit 25 Jahren ja dafür, dass es in Deutschland endlich bundesweite Volksentscheide gibt, weil wir fest davon überzeugt sind, dass wenn wir die direkte Demokratie auch auf Bundesebene haben, wir die Chance haben, diese neoliberalen Einheitsbrei, der die ganze Zeit immer nur von der Politik vorgeschlagen wird, dass wir den aufbrechen können und endlich auch neue Ideen auf die Agenda setzen können, die dann gemeinschaftlich von der ganzen Gesellschaft diskutiert werden.
Du hast vorhin ja schon erwähnt, es gibt 7 Demos, um einfach jedem Bürger die Chance zu geben, daran teilzunehmen. Welche Bedeutung haben die Demonstrationen denn für den weiteren Verlauf der Geschichte?
Ja, also sie haben hoffentlich einen sehr, sehr großen, sie haben zumindest das Potenzial dazu, weil wir haben die Demo ja auch genau mit Absicht auf den 17. September gelegt, weil 2 Tage später, also kommenden Montag, die SPD-Basis auf einem Konvent darüber abstimmen wird, ob sie CETA zustimmt. Und Tatsache oder aktuelle Situation ist, dass Sigmar Gabriel, der SPD-Chef, gesagt hat, eigentlich gibt es eine Gesamtzustimmung der SPD nur, wenn die Basis auch Ja sagt zu CETA. Und im Umkehrschluss würde es bedeuten, dass wenn Sigmar Gabriel sein Wort hält und die SPD-Delegierten am Montag wegen der unglaublich großen Demonstrationen wirklich sagen, nein, das sollten wir als SPD nicht tun, wir sind gegen CETA, dann könnte eigentlich die Bundesregierung insgesamt beim Gipfel auf der EU-Ebene, wo die Abkommen im Oktober beschlossen werden sollten, nicht Ja zu CETA sagen. Und eigentlich würde das dann bedeuten, dass erstmal dieses Abkommen auch tatsächlich gestoppt wird, weil unserem Gutachten nach braucht es eine einstimmige Entscheidung auf EU-Ebene. Jeder Staat muss zustimmen und die SPD ist nun mal Teil der Bundesregierung und könnte damit das Ja der Bundesregierung blockieren.
Wer kann denn explizit darüber entscheiden, ob das Abkommen durchgesetzt wird oder nicht?
Ja, also im Prinzip ist das der EU-Ministerrat, in dem eben alle unsere Regierungen sind. Die müssten auch dann eben sagen, ja, CETA ist hiermit gescheitert. Aber es gibt eben auch Regeln und wie gesagt, nach unseren Einschätzungen muss bei einem so weitreichenden Abkommen wie CETA, muss es Einstimmigkeit geben. Und dann würde eigentlich automatisch, wenn die Bundesregierung und oder der Vertreter von der Bundesregierung im EU-Handelsrat nicht zustimmen könnte, dann müsste eigentlich automatisch CETA erstmal gestoppt sein.
Also wenn wir es schaffen, CETA zu stoppen, dann kann auch TTIP nicht mehr durch die Hintertür schleichen.
Das ist nicht direkt der Fall. Wir sind aber fest davon überzeugt, dass wenn wir es schaffen, CETA jetzt zu stoppen, und CETA ist ja ein Abkommen, was ein kleines bisschen besser sogar noch ist als TTIP, weil es einige Reformen gab, die es etwas besser gemacht haben, für uns allerdings lange nicht ausreichend, um es deswegen zu verabschieden. Nur wenn wir es geschafft haben, den politischen Widerstand gegen CETA, das sozusagen ein kleines bisschen weniger gefährlich ist und lange nicht so sehr in der öffentlichen Kritik stand wie TTIP. Wenn wir es schaffen, CETA jetzt zu stoppen, dann haben wir gleichzeitig die politischen Chancen für TTIP wahnsinnig verschlechtert. Und es ist sehr, sehr wahrscheinlich, dass dann TTIP auch nicht kommen wird, wenn wir jetzt CETA stoppen.
Was sollten unsere Zuhörer jetzt noch wissen? Beziehungsweise gibt es noch was, das du ihnen sagen möchtest?
Ja, auf jeden Fall möchte ich alle Leute, die jetzt gerade zuhören und vor ihren Radiogeräten sitzen, ganz, ganz dringend bitten, diese Chance zu nutzen. Es gab selten eine Situation, in der eine Demonstration so viel Wirkungsmacht entfalten kann. Es lohnt sich also wirklich, morgen 2-3 Stunden zu investieren und daran mitzuwirken, diese Abkommen zu stoppen. Und mein zweiter Appell geht dahin, dass ich wirklich allen auch nochmal Mut zu sprechen möchte, die frustriert sind, gerade von der Demokratie oder auch von dem politischen Klima, das wir gerade haben in Deutschland. Wir leben in einer Demokratie und wenn wir Menschen uns zusammentun und fordern, dass die Demokratie ausgebaut wird und besser wird, dann können wir auf jeden Fall Fortschritt in Deutschland auch erreichen und dann können wir es auch schaffen, die Demokratie wieder lebendiger zu machen und eben auch uns Bürgerinnen und Bürger wieder mehr in die Politik einzubringen. Und ich wünsche mir eben, dass alle Menschen wieder daran glauben, dass Veränderung möglich ist und sich dann auch konkrete Ziele setzen, was wir gemeinsam erreichen. Und der Volksentscheid ist sicher eins der Themen, die wir erreichen können und die wir bald erreichen sollten.
Vielen Dank für das Interview, für deine Zeit und vor allem für dein Engagement. Das war Sarah Händel, Vorstandsmitglied des Mehr Demokratie e.V. Baden-Württemberg zum Thema der Demonstration gegen CETA und TTIP diesen Samstag, 17. September 2016. Um 12 Uhr geht's los. Radio